Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. In den USA wollte ein Mann herausfinden, wie offen christliche Gemeinden für neue Besucher sind. Und dann ging er an 18 aufeinanderfolgenden Sonntagen in 18 verschiedene Gottesdienste. Er kannte die Gemeinden vorher nicht, er war also ein Fremder oder ein Erstbesucher. Er ging dorthin, er zog sich ganz unauffällig an. Und für das, wie die Gemeinde, wie die Menschen reagiert haben, hat er Punkte vergeben. Und zwar nach folgendem System. 10 Punkte für ein Lächeln, das ihm ein anderer Gottesdienstbesucher entgegenbrachte. 20 Punkte für eine persönliche Begrüßung durch den Nebensitzer. 50 Punkte, wenn sich ein anderer Besucher mit Namen vorstellte. 100 Punkte für eine Einladung auf eine Tasse Kaffee. 200 für eine Einladung, doch wieder mal in den Gottesdienst zu kommen. Und 300 für ein Bekanntmachen mit einem weiteren Gottesdienstbesucher. Und das Ergebnis fiel ernüchternd aus. 11 der 18 Gemeinden schafften keine 100 Punkte. 5 Gemeinden gelang es nicht einmal, die 20-Punkte-Marke zu überschreiten. Liebe Gemeinde, nun kann man sich natürlich über dieses Punktesystem streiten. Aber ich denke, unstrittig ist eines. Die Predigt in einer Kirche kann noch so biblisch, erbaulich interessant sein, die Musik, der Lobpreis noch so inspirierend, das Ambiente kann noch so ansprechend sein, wenn jemand neu kommt und er findet niemanden, der ihn realisiert, der ihn wahrnimmt, der sich interessiert, dann kommt er mit großer Wahrscheinlichkeit kein zweites Mal. Natürlich wissen wir, dass eine Gemeinde nicht nur aus dem Gottesdienst besteht. Aber ich sage es mal so, der Gottesdienst ist so etwas wie die Visitenkarte. Die Visitenkarte für Menschen, die sich mal ein Bild machen wollen, die vorbeischauen und sagen, was ist das eigentlich für eine Gemeinde? Was sind das hier für Leute? Und das können Sie mal mit überlegen, wenn Sie sich nur ein bisschen so in Erinnerung haben, dieses Punktesystem. Wie viele Punkte wird es bei uns geben? Wie wichtig der Umgang ist miteinander, das betont der Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom. Und jetzt lese ich einige Verse aus Römerbrief Kapitel 12. Da schreibt Paulus Folgendes. Die Liebe sei ohne falsch, hasst das Böse und hängt dem Guten an. Die brüderliche oder die geschwisterliche Liebe sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen und haltet euch selbst nicht für klug. In diesem Abschnitt finden sich 21 Anweisungen. 21 Anweisungen, prägnant formuliert, kurze, eindringliche Empfehlungen, Ratschläge. Früher, da gab's so Haushaltsratschläge, manche werden sich erinnern, auf Kalenderblättern. Um Rotweinflecken aus dem Sofa zu entfernen, nimmt man, und dann kam der Tipp. Heute nennt man das Lifehacks. Lifehacks könnte man übersetzen mit Lebenskniffe. Tipps und Tricks, und die gibt's zu Tausenden im Internet, zu allen möglichen Themen, mit dem Ziel sozusagen, uns das alltägliche Leben ein bisschen zu erleichtern. Da heißt es zum Beispiel, wenn du deine Süßigkeiten vor den Kindern verstecken willst, bewahre sie in der leeren Verpackung von Lebensmitteln auf, die deine Kinder nicht mögen. Oder Die glücklichsten Menschen haben nicht unbedingt das Beste von allem, sie machen das Beste aus allem. Oder dein Handy weglegen und dem Menschen, mit dem man sich gerade unterhält, die volle Aufmerksamkeit zu schenken, dafür gibt es eine App. Und die nennt sich Respekt. Auch wenn die 21 Ratschläge des Paulus so ein bisschen an Lifehacks erinnern, an solche Ratschläge, es gibt da etwas ganz Wesentliches zu beachten. Und zwar, man muss das beachten, sonst versteht man das falsch. Alles, was der Paulus hier empfiehlt, das hat einen tiefen inneren Zusammenhang. Das eine ergibt sich aus dem anderen und das ist ganz wichtig. Das ist jetzt nicht sozusagen so eine Checkliste, wo man sagt, das müsst ihr jetzt abarbeiten und abhaken, sondern es ist was ganz anderes. Der Paulus macht deutlich in diesem ganzen Kapitel dort, er macht deutlich, dieses Verhalten, das ist die Auswirkung, das sind die Auswirkungen davon, wenn ihr mit Jesus Christus unterwegs seid und wenn seine Liebe in euer Herz ausgegossen ist, wenn seine Liebe euch erfüllt. Also das geht jetzt nicht darum, dass er sagt, ihr müsst euch ein bisschen mehr anstrengen, seid lieb und nett zueinander und seid freundlich. Ja, reißt euch am Riemen und so weiter, sondern es ist was ganz anderes. Es ist eigentlich die Aufforderung, öffnet euch für die Liebe Gottes, für Jesus. Und wenn diese Liebe Gottes in euch hineinflutet, dann hat das Auswirkungen und dann werden sich diese Dinge sozusagen quasi fast von automatisch ergeben. Und deswegen kann man auch diese 21 Empfehlungen drei großen Bereichen zuordnen, und zwar quasi von oben nach unten. Ein Drei-Stufen-Plan. Ein Drei-Stufen-Plan, das heißt, die erste Stufe ist, die Liebe Gottes zu erleben, zu erfahren. Dann kommt die zweite Stufe, das ist die Liebe zu anderen Christen. Und dann kommt die dritte Stufe, das ist die Liebe zu den Feinden. Und deswegen erstens die Liebe Gottes. Einige Kapitel vorher schreibt der Paulus: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und das ist die Logik, die dahinter steht. Wenn die Liebe Gottes voller Dynamik ist, wenn diese Liebe Gottes sozusagen zur Tat werden will, dann ist es doch klar, dass wenn diese Liebe uns erfüllt, dass man das auch sozusagen abspürt, dass das hindurchfließt. Und das ist das Geheimnis hinter diesen 21 Anweisungen, nicht die Aufforderung. Strengt euch jetzt mehr an, sondern die Erkenntnis Gottes Liebe hat Kraft, hat Dynamik, die verändert. Der Paulus, der rechnet nicht damit mit perfekten Christen. Er rechnet nicht damit, dass er sozusagen den Christen in Sachen Liebe nichts mehr zu sagen braucht, sondern er weiß um unsere Trägheit, um unsere Ich-Sucht. Aber er hört nicht auf, immer wieder vor Augen zu stellen und sagt, Schau doch mal, wie groß die Liebe Gottes ist in Jesus. Und schau mal, diese Liebe gilt dir. Und diese Liebe, die kannst du erfahren. Öffne dich für ihn. Öffne ihm sein Herz. Gib dich ihm ganz hin. Lass diese Liebe durch dich hindurchfließen. Und so verstanden sind auch diese Verse eine Einladung, dass diese Einladung, diese Gemeinschaft mit Gott, diese Gemeinschaft mit Jesus zu pflegen, zu intensivieren, oder vielleicht auch überhaupt erstmals richtig aufleben zu lassen. Und auch ein Leitfaden dafür, warum wir beten sollen. Er schreibt, hasst das Böse und hängt dem Guten an. Wörtlich, klebt am Guten, seid mit dem Guten verbunden. Das heißt, beschäftigt euch mit dem, was Gott euch an Gutem zeigt. In seinem Wort, in der Bibel. Und hasst das Böse, meidet das. Eure Liebe gehört eurem Herrn. Seid mit ihm verbunden. Orientiert euch an ihm. Richtet euch auf ihn aus. Und in diese Richtung geht dann auch diese Aufforderung, seid brennend im Geist. Das heißt wörtlich, seid kochend im Geist. Seid kochend im Geist. Christsein ist nichts Lauwarmes oder Kühles, sondern ein Feuer. Der Martin Luther hat mal gesagt, ein lahmer Koch bringt das Essen, wenn es schon kalt ist. Ein lahmer Koch bringt das Essen, wenn es kalt ist. Wenn lasche, lahme Christen das Evangelium wie ein abgestandenes Essen servieren, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Leute sagen, darauf haben wir keinen Appetit. Und Trägheit ist oft so ein Indiz dafür, dass die Begeisterung abhanden gekommen ist. Und wenn die Begeisterung abhanden gekommen ist, dann macht man halt das, was man so macht, auch für Gott, für die Gemeinde, dann macht man das halt so, naja, so recht und schlecht und mit der Zeit immer schlechter und immer schlampiger. Aber es gibt Hilfen. Es gibt Hilfen, das Feuer wieder zu entzünden. Und es gibt mehrere Hilfen, aber eine dieser Hilfen, um das Feuer sozusagen immer wieder neu zu entzünden, das sind Gottesdienste. Das ist das Gebet. Das ist die Gemeinschaft mit anderen Christen. Das ist das gemeinsame Singen, das gemeinsame Lobpreis. Das ist das Abendmahlfeiern. Dass wir immer wieder sozusagen da wieder neu erfüllt werden von Gott, von seinem Geist, von seiner Liebe, damit wir brennend sind für seine Sache. Das ist der erste Schritt. Die Liebe Gottes erfahren, sich für die Liebe Gottes öffnen. Und jetzt kommt sozusagen die zweite Stufe. Jetzt heißt es, liebt eure Mitchristen. Eure Liebe sei ohne Falsch. Man könnte auch übersetzen, eure Liebe sei nicht geschauspielert, nicht geheuchelt, nicht aufgesetzt. Das heißt, als Christ muss ich also jetzt nicht mit dem Dauergrinsen hier rumlaufen, sondern wir brauchen uns nichts vorzumachen, sondern sei ohne Falsch. Und dazu gehört auch, dass man auch mal sagt, was einem nicht passt, dass man nicht schweigt um des falschen Friedenwillens. Und es wird ja gerade unter Christen oft vieles unter den Teppich gekehrt, man macht gute Miene zum bösen Spiel, aber das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern eure Liebe sei ohne Falsch. Aber jetzt kommt sozusagen wieder ein gewisser Sinn diese Korrektur dazu, dass man jetzt nicht sich verhält hier wie der Revolver hält. Ja, manche fallen dann ja ins Gegenteil über. Die laufen dann durch die Gemeinde wie John Wayne. Ja, ich ziehe schneller. Sondern wie diese Liebe aussehen kann, die sieht dann so aus. Er sagt, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Und was das verändern kann, das erleben Manuel und Britta. Ich habe die Namen geändert. Erleben Manuel und Britta. Ein ganz gewöhnliches christliches Ehepaar, einer ganz gewöhnlichen Ehe, mit ganz gewöhnlichen Reibereien und Streitereien, mit klassischer Aufgabenverteilung, aber mit einer langsam erkaltenden Liebe. Mit anderen Worten, sie lebten so nebeneinander her. Und eines Tages entschloss sich Manuel, nachdem er diese Verse gelesen hatte, irgendwo beim Bibellesen hat er das gelesen von dieser Ehrerbietung, und da hat er gesagt, ich muss den Bann brechen. Und dann hat er gesagt, danke Britta, dass du von den vielen Einkäufen immer die Kassenbons aufhebst. Erst gestern habe ich einen wegen einem Garantiefall gesucht und ich habe ihn ganz schnell gefunden. Die Britta war ziemlich verdutzt und die hat gesagt, was ist los mit dir? Du beschwerst dich immer, wenn du sonst mal einen Kassenbon nicht findest und woher dieser Sinneswandel? Ach, nur so, sagt er, ich sehe, dass du dir auch mit diesem Papierkram Mühe gibst und ich danke dir. Da war die Britta beunruhigt und hat gedacht, ist der krank? Was ist in den Gefahren? Beim nächsten Tag, da hat sie sich dabei ertappt, wie sie den Kassenbon ganz besonders sorgfältig und sauber in den Geldbeutel gesteckt hat. Und dann macht er eine Woche später der Manuel beim Abendessen weiter. Schatz, das war ein tolles Essen, vielen Dank. Und ich hab's ausgerechnet, in den vergangenen 15 Jahren hast du für die Kinder und für mich wahrscheinlich mehr als 14.000 Mahlzeiten zubereitet. Du bügelst uns die Wäsche, du fährst die Kinder zu den Terminen, es ist viel Arbeit. Für uns alle tust du das und es ist ein Vorrecht, mit dir zusammenzuleben. Jetzt machte sich die Britta erst recht Sorgen. Oder war das nur ironisch gemeint? Aber dann hat sie gemerkt, wie ihr Mann das Positive immer wieder ansprach. Und dann hat sie eines Tages es auch mal ausprobiert. Manuel, ich danke dir, dass du dich so in deinen Beruf reinhängst. Und mit deinem Verdienst ermöglichst du uns ein schönes Leben und es geht uns richtig gut. Danke. Und in dem Laufe der nächsten Wochen haben die beiden eine Veränderung erlebt. Sie haben gemerkt, wie diese Beziehung neu aufflackert und wie es neue Frische bekommt. Und in dieser kleinen Geschichte waren zwei Dinge wichtig, zwei Schritte. Der erste Schritt war, sie haben die positiven Seiten am anderen wahrgenommen, bewusst wahrgenommen. Und das ist der erste wichtige Schritt, man muss es überhaupt wahrnehmen. Aber jetzt kommt der zweite, der entscheidende Schritt. Der wichtige, nämlich sie haben darüber gesprochen. Sie haben es ausgesprochen. Sie haben das ausgedrückt, die Anerkennung, den Dank in ihren Worten. Und liebe Gemeinde, man kann das auch übertragen, auch auf unser Zusammenleben in der Gemeinde. Haben wir so eine Kultur der Wertschätzung? Oder sehen wir nur das, was schief läuft, das, was nicht so funktioniert, da, wo jemand nicht das so macht, wie man sich das vorstellt? Es geht, wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, nicht um die rosa-rote Brille. Wo was falsch ist, muss man das auch ansprechen und gucken, dass es abgestellt wird. Aber die Frage ist, wie mache ich das? Wie? Tun wir das aus einem Geist der Liebe heraus, um dem anderen auch zu helfen, ihn vielleicht auch aufmerksam zu machen auf Dinge, die er nicht merkt, oder ihm zu helfen, zu verbessern? Oder mache ich das, um dem anderen deutlich zu machen, du bist der Versager, du bist der Loser? Um den anderen runterzudrücken, ihm eins auszuwischen. Der Paulus macht deutlich, auch als Christen müssen wir uns immer wieder anfeuern lassen, auch zur Liebe. Seid brennend im Geist. Und vergesst nicht, Liebe ist nicht in erster Linie sozusagen ein harmonisches Gefühl, sondern Liebe ist nur Liebe, wenn sie praktisch wird. Da war mal ein berühmter christlicher Redner, der war eine Woche lang in einer Stadt und hat da Vorträge gehalten, jeden Abend. Und während dieser Vortragsreise oder Reihe war er da bei einer Familie einquartiert, bei einer christlichen Familie. Und diese Familie hat ihn aufs Herzlichste dort sozusagen versorgt, man kann das sagen, fast verwöhnt. Ganz tolle Gastgeber. Und als er dann nach dieser Woche abgereist ist, hat er zu den Gastgebern gesagt: Wenn ihr mal in meine Stadt kommt, dann kommt bei mir vorbei. Ich würde mich gern für eure Freundlichkeit revanchieren. Und da hat der Mann, der Gastgeber, gesagt, warte nicht, bis wir zu dir kommen, sondern erweise deine Freundlichkeit einfach dem Nächsten, dem du zu Hause begegnest. Einfach dem Nächsten. Wie begegnen wir Leuten, die wir nicht kennen? Wie begegnen wir Menschen, die durch ihr Verhalten fremd sind? Dürfen nur diese Menschen mit Freundlichkeit rechnen, die wir eben gut kennen, die wir mögen, die auf unserer Wellenlinie liegen, die uns sympathisch sind? Und da merken wir, dass das eine Herausforderung ist, eine bleibende Herausforderung. Liebet eure Brüder und Schwestern. Und jetzt kommt ein großer Schritt. Der dritte. Liebet eure Feinde. Paulus schreibt, segnet die euch verfolgen und segnet und flucht nicht. Wenn man die Leute auf der Straße fragt, was ist typisch für den christlichen Glauben, dann sagen, ich sage mal 99,9%, das Typische für den christlichen Glauben ist die Nächstenliebe. Aber diese Antwort ist falsch. Den Nächsten lieben, das machen auch die anderen. Den Nächsten lieben, das macht der Muslim, das macht der Hindu, das macht der Atheist. Den Nächsten lieben, das macht sogar der Mafiosi, der liebt auch seine Familie. Das macht sogar der Rocker, der Hells Angels, der liebt auch seine Kollegen. Das ist nicht die Antwort. Das charakteristische typisch für den Glauben ist nicht die Nächstenliebe, sondern die Feindesliebe. Sie ist das Besondere, sie ist das, könnte man sagen, das Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens und die hat keiner so überzeugend vorgelebt wie Jesus Christus. Ich habe dazu eine lustige Geschichte von einer Frau gelesen, einer Christin. Eines Tages hat es bei der an der Tür geklingelt und dann war der Nachbar vor der Tür total aufbrausend. Man muss wissen, diese Frau, die hatte mehrere Katzen. Und dieser Nachbar, der hatte eben nichts mit Katzen am Hut, ich weiß nicht genau, was der Grund war, aber er hat sich total aufgeregt und hat er geklingelt und hat er seinen ganzen Frust und seinen Ärger und Wut da abgelassen an dieser Frau. An der Tür hat sie beschimpft, hat sich in Rage geredet, wurde immer lauter, immer lauter. Und was hat sie gemacht? Sie hat die Hände gehoben und hat ihn einfach im Stillen gesegnet. Da war der Mann so perplex, der ist umgedreht gegangen, nie mehr erschienen. Nun ist das natürlich jetzt nicht ein Patentrezept, das immer so funktioniert. Aber diese Geschichte, denke ich, zeigt einen wesentlichen Aspekt. Die Frau hat sich nicht provozieren lassen. Sie hat nicht lautstark gekontert, sie hat nicht sich verteidigt, sie hat ihm nicht die Tür vor der Nase zugeschlagen, sondern sie hat diesen wütenden Menschen Gott, Jesus, anbefohlen. Und wie reagieren wir in so Situationen? Wie leicht lassen wir uns verführen, dass wir zurückschlagen, dass wir sagen, dem zahle ich es aber heim, der soll mich mal kennenlernen. Die Alternative wäre, dass ich diese schwierige Person, dass ich Jesus diese Person anbefehle, dass ich sage, Jesus, kümmer du dich um diesen Menschen. Dass ich Jesus machen lasse, dass ich ihm zutraue, dass er in seiner Größe und Macht und Weisheit und Liebe diesem Mensch begegnen kann, wie ich es nie tun könnte. Wir haben gesehen, liebe Gemeinde, diese 21 Lifehacks des Apostels Paulus, die kann man in drei Ebenen einteilen, von oben nach unten. Die Liebe Gottes, die Liebe zu den Mitchristen, die Liebe zu den Feinden. Und vielleicht ist es eine Hilfe, wenn wir am Morgen den Blick zum Himmel heben und wenn wir vielleicht beten und sagen, Jesus, du weißt, mit welchen Menschen ich heute zusammentreffen werde. Unterschiedliche Menschen. In der Familie, in der Schule, bei der Arbeit, in der Gemeinde. Vielleicht auch Menschen, die es mir das Leben schwer machen. Und dann zu beten, Herr, schenk du mir die Liebe zu diesen Menschen, mit denen ich heute zusammentreffe. Und hilf mir, ihnen so zu begegnen, wie du es möchtest. Wichtig dabei, es geht nicht um Überforderung. Nicht zu viel auf einmal. Es können ganz kleine Schritte sein. Aber diese kleinen Schritte, die machen das Zusammenleben ein bisschen liebevoller. Und diese kleinen Schritte sind es, die auch letztendlich die Liebe Gottes erfahrbar machen. Und Gottes Volk sagt Amen.